Historisches, Israel und Juda, Entstehung und Trennung. Wir haben bereits unter dem Menüpunkt Glossar die biblische Definition der Juden erörtert. An dieser Stelle wollen wir näher auf das biblische Israel und seine Historie eingehen und so den wichtigen Unterschied zwischen Israel und Juda aufzeigen. Denn kennt man den Unterschied zwischen diesen beiden nicht, wird man weder die Bibel als ein Ganzes noch die aktuellen Ereignisse unserer Zeit verstehen. Bei der Beantwortung unserer Frage, wer Israel ist, geht es nicht um die Person Israel, die vorher Jakob hieß, siehe 1. Mose 32, 29, auch nicht um das verheißene Land Israel, siehe 2. Mose 32, 13, Hesekiel 11, 17 und so weiter, und auch nicht um den heutigen Staat Israel, und schon gar nicht nur um die Geschichte der Juden, also das Haus Juda allein, sondern es geht um die Geschichte des gesamten Volkes Israel, von ihrer Entstehung, ihrer Teilung in zwei Königshäuser, also Israel und Juda, über den Zeitpunkt, als der Sohn Gottes auf Erden wandelte und anhand der Offenbarung bis hin zu unserer heutigen Zeit und darüber hinaus. Dabei wollen wir uns auf den geschichtlichen Kern beschränken, das heißt eine chronologische Dokumentation der biblischen Fakten auflisten. Denn das Wort Gottes ist nebst der Offenbarung und Lehre, die es für uns beinhaltet, ein Geschichtsbuch. Für uns Gläubige ist sie sogar die zuverlässigste Quelle unter allen historischen Überlieferungen der gesamten Menschheit. Nebenbei möchten wir die Gelegenheit ergreifen, parallel mit der Historie des Volkes Gottes, den Plan Gottes mit der gesamten Schöpfung aufzuzeigen, nämlich Gott mitten unter den Menschen. Offenbarung 21,3: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Kurze Anmerkung vorab. Den Vorgang der Teilung der 12 Stämme in die beiden Häuser Haus Israel und Haus Juda zu verstehen, ist absolut elementar für jeden Gläubigen, der sich aufrichtig mit der Heiligen Schrift beschäftigt. Es ist wie eine Art Schlüssel, der die Bibel öffnet und als ein in sich geschlossenes Ganzes verstehen lässt und so die Verbindung zwischen dem Neuen und dem Alten Testament klar macht. Wir können diesen Punkt der Verbindung zwischen AT und NT gar nicht genug betonen. Damit diese sogenannte Schlüsselaussage nicht so in der Luft hängt, ein kleines Beispiel dazu. Unser Herr sprach in Matthäus 15, 24: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Völlig wertfrei kann man anhand dieser Aussage sagen, dass wenn man nicht weiß, wer das Haus Juda und wer das Haus Israel ist, wird man ganz automatisch nicht ganz verstehen können, was unser Erlöser meint, wenn er sagt: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Uns selbst wurden die Ausmaße und die Wichtigkeit der historischen Ereignisse rund um Israel erst nach und nach bewusst. Unter anderem deswegen, weil man zum Beispiel die Könige und Chroniken nicht so intensiv liest wie manch andere Bücher der Bibel. Es stellte sich schnell heraus: Versteht man die Geschichte Israels, also insbesondere die Trennung in die beiden Häuser, nicht, kann man den absoluten Großteil der Bibel nicht verstehen. Denn das Wort Gottes spricht nicht, von Samuel an über die Könige bis hin zu allen Propheten außer Jona, immer und immer wieder über Israel und Juda und hört schlagartig mit dem sogenannten Neuen Testament und Jesus damit auf. Nein, im Gegenteil. Es findet durch unseren Herrn und Messias Jesus in der Beziehung zwischen Gott und dem auserwählten Volk Israel seinen Höhepunkt. Denn er, Jesus, nimmt sich fürwahr nicht der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Siehe Hebräer 2,16. Das wussten natürlich auch seine Apostel, daher adressierten sie ihre Briefe nicht an irgendwen, sondern, wie in Jakobus 1,1 geschrieben steht, an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Wenn man aber die historische Zerstreuung Israels nicht kennt, wird man auch hier die Worte Jakobus nicht verstehen oder sie einfach unbewusst überlesen. Genauso kann es uns mit den Worten des Paulus geschehen, denn er schrieb zum Beispiel seinen berühmten Römerbrief nicht an irgendwelche römischen Heiden, die an Christus glaubten, sondern an die leiblichen Nachfahren Abrahams. Römer 4,1: Was sollen wir nun sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch gefunden habe? Diese und viele andere wichtige und vor allem interpretationsfreie Tatsachen wird man schnell überlesen, wenn man die Bibel als ein in zwei Teile getrenntes Buch versteht. Man wird auf diese Weise nicht erkennen können, dass der Geschichte Israels, vor allem der des Hauses Israel, mit dem Erscheinen des Sohnes Gottes sozusagen der Durchbruch gelang. Nicht umsonst spricht er, wie bereits gelesen, dass er vom Vater zu ihnen, also dem Haus Israel, gesandt wurde. Kleine Bitte. Obwohl die Bibel eine Sammlung von Büchern ist, erzählt sie dennoch eine einzige Geschichte, die sich vom Anfang bis zum Ende der Heiligen Schrift durchzieht. Sie fängt mit Adam an und hört mit der Ewigkeit in der Gegenwart Gottes und seines Lammes auf. Und dazwischen beginnt die Geschichte Israels, die sich bis zu den letzten Kapiteln der Offenbarung durchzieht. Offenbarung 21, 10 bis 12. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Wir bitten dich daher, so gut es dir möglich ist, während dieses historischen Rückblicks es in deinen Gedanken zuzulassen, dass die Geschichte vom Alten ins Neue Testament nahtlos übergeht und einen unmittelbar wichtigen Zusammenhang miteinander hat. Oder eben wie bereits erwähnt, sie erzählt eine einzige Geschichte, und zwar von Anfang bis Ende. Sieht man aber die Bibel nicht als ein Ganzes, schrammt man so an diesem sich, sagen wir mal, durchziehenden Strang der Heiligen Schrift vorbei und verpasst so unzählige und wirklich wichtige Zusammenhänge, unter anderem die Wahrhaftigkeit und Treue unseres himmlischen Vaters, die sich mit diesem Strang einem auf einer völlig neuen Stufe offenbart. Abschließende Frage, ehe es losgeht. Obwohl viele der Wege Gottes unerforschlich sind, sollen wir eines sicherlich verstehen, nämlich, warum er seinen Sohn schickte. Dies hat sicherlich viele Gründe, aber für unseren historischen Rückblick fokussiert sich die Frage auf, hat dieses Warum schickte er seinen Sohn wenig oder viel mit der Geschichte Israel zu tun? Einleitung: Erwählung Israels. Es kommt häufig vor, dass einige, nennen wir es mal, ein Problem damit haben, dass Israel erwählt wurde. Denn vor allem in unserer heutigen humanistisch geprägten Zeit wird es oft als ungerecht angesehen, wenn der Allmächtige sich ganz inhuman nur ein Volk erwählt haben soll. Diese Eigenschaft wird unserem Gott unterstellt, seinem Sohn aber, der ein Abdruck seines Wesens ist, siehe Hebräer 1,3, aber kaum bis gar nicht. Man bedenke hierbei aber, dass auch er zum Beispiel Sätze wie diese zu einer nicht-israelitischen Frau sprach, die ihn um Hilfe bat. Matthäus 15, 22 bis 26. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Auch wenn unser Herr, nachdem die Frau ihm ihren großen Glauben bewies, sie lobte, ist das erst einmal eine Antwort, die wir heutzutage als absolut unchristlich einstufen würden. Natürlich ist es verständlich, dass uns diese Worte erst einmal seltsam vorkommen, aber das ändert nichts daran, dass der Sohn Gottes diese Worte sprach, ob wir damit ein Problem haben oder nicht. Ferner bekräftigt unser Herr mit seinen Worten, die wir schon zuvor gelesen hatten, zu wem er vom Vater gesandt wurde, nämlich zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Auf diesen Punkt bezüglich der 10 Stämme des Hauses Israel werden wir gegen Ende noch kommen. Hier an dieser Stelle können wir nur eine Warnung mitteilen, die für uns alle gilt. Sollten wir diese und andere Worte der Heiligen Schrift ausklammern oder ein Problem mit irgendeiner Erwählung Gottes haben, gilt folgender Vers aus Jesaja 45, 9 für uns. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? An der Erwählung Israels ist absolut nichts Ungerechtes, da Gott nicht ungerecht sein kann. Aber warum wurde dann ausgerechnet Israel erwählt? Hier ein paar Gründe innerhalb weniger Verse. 5. Mose 7, 6 bis 9. Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch, und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Der Allmächtige muss irgendwo, irgendwie mit der Rettung der gesamten Menschheit beginnen. Als er zum Beispiel einen einzigen Mann wie Noah oder Abraham erwählte, stößt das kaum einem auf. Man sagt nicht, warum hat er nicht Terach, seinen Vater, oder Lot, seinen Neffen erwählt? Genauso sollte es auch uns nicht aufstoßen, wenn Gott seinen Eid hält, den er den Vätern geschworen hat, und sich aus Liebe dem Geringsten unter allen Völkern zuneigt und sich als Eigentum erwählt. Am Ende seines Planes will Gott schließlich, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Siehe 1. Timotheus 2,4. Bis dahin gilt für uns: Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat: Warum hast du mich so gemacht? Wie die Geschichte mit Israel begann. Hier kurz und knapp die Entstehung Israels anhand der wichtigsten Etappen. Erstens, der erschaffene Mensch, also Adam, kann wegen der Sünde nicht mehr zusammen mit Gott leben und wird aus dem Garten vertrieben. Unmittelbar danach beginnt der Allmächtige mit seinem Rückführungs- bzw. Wiederherstellungsprozess. Das heißt, alles, was wie in diesem Anfang war, soll wieder so werden, was wiederum heißt, Gott mitten unter den Menschen. Hierfür sucht er sich Menschen aus, die diesen Wiederherstellungsprozess einleiten sollen. Der erste Nennenswerte ist Noah, der zweite und viel wichtigere ist Abraham. Ihm wurde vor ca. 4000 Jahren ein Versprechen gegeben, welches dann an seine Söhne Isaak und Jakob übergeht. Dieser Schwur Gottes an Abraham wird niemals aufgehoben werden. Das heißt, er behält seine Gültigkeit, bis alle Versprechen, die in diesem Eidschwur Gottes liegen, völlig erfüllt werden. Hebräer 6,13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst. In diesen Bund und Eidschwur sollen alle nach ihm eintreten. 5. Mose 29, 11-12. Damit du in den Bund des Herrn, deines Gottes, eintrittst und in seinen Eidschwur, den der Herr, dein Gott, heute mit dir schließt, damit er dich heute als sein Volk bestätige und er dein Gott sei, wie er zu dir geredet hat und wie er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Damit man in diesen Bund eintreten kann, hat Gott eine, sagen wir mal, Hintertür für die Zukunft offen gehalten, indem er Folgendes verspricht. Wir lesen den Zusammenhang aus 5. Mose 29, 11-12 weiter, Verse 13-14. Und nicht mit euch allein schließe ich diesen Bund und diesen Eidschwur, sondern mit dem, der heute hier ist, der mit uns vor dem Herrn, unserem Gott, steht, und mit dem, der heute nicht mit uns hier ist. Zweitens, aus Jakob, der später in Israel umbenannt wird, gingen seine 12 Söhne und somit die späteren 12 Stämme Israels hervor, deren Nachfahren unter Mose und Josua ca. 1400 Jahre vor Christus in das verheißene Land geführt wurden, das Abraham und seinen Nachkommen versprochen wurde. Israel war also nicht nur ein Volk, sondern auch eine Familie, deren Kinder und Kindeskinder auf Abraham, Isaak und Jakob zurückgingen. Dieser familiäre Aspekt ist ein biblisch fundamental wichtiger Punkt. 4. Mose 1,2. Nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israel auf, nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, alle männlichen nach ihren Köpfen. Drittens, anstatt ein Licht und Zeugnis für Gott zu sein, siehe 5. Mose 4,6-7, wünschten sie sich nach einer gewissen Weile, also nach der Zeit der Richter, einen König. Sie vergaßen dabei, dass einer ihr König ist. 1. Samuel 8,7. Und der Herr sprach zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Der erste menschliche König war Saul. Danach, ca. 1000 vor Christus, kam König David, der nach seinem Tod von seinem Sohn Salomo abgelöst wurde. Viertens. Bis zur Zeit des Königs Salomos kennen viele die Geschichte. Aber was danach mit Israel geschah, ist den wenigsten bekannt. Vielleicht deswegen, weil sich dieser historische Bericht in den teils langatmigen Königen und Chroniken befindet. Jedoch geschah während dieser Zeit etwas biblisch ganz Entscheidendes. Unter König Salomo war Israel noch vereint, also alle 12 Stämme zusammen als ein ganzes Israel. Dieses Israel teilte sich aber ca. 930 vor Christus während seiner Regentschaft in zwei Häuser, in das Haus Israel und das Haus Juda. Das Haus Israel, bestehend aus 10 der 12 Stämme, befand sich im nördlichen Teil des Landes und wurde von einem König regiert. Hierzu kurz ein Vers. 1. Könige 11, 30 bis 31. Da fasste Achia das neue Oberkleid, das er anhatte, und zerriss es in 12 Stücke. Und er sprach zu Jerobeam: Nimm dir 10 Stücke, denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Siehe, ich will das Königreich aus der Hand Salomos reißen und will dir 10 Stämme geben. Die anderen beiden übrig gebliebenen Stämme, in der Bibel als Haus Juda bezeichnet und uns heute als Juden bekannt, befanden sich im südlichen Teil des Landes und wurden ebenfalls von einem König regiert. Siehe 1. Könige 14, 21. Und Rehabeam, der Sohn Salomos, regierte in Juda. Damit man sich das Ganze bildlich besser vorstellen kann, hier nun eine Karte dazu. Das sogenannte Nordreich, also das Haus Israel unter König Jerobeam, auf der Karte grün, bestand aus 10 der 12 Stämme Israels. Das Südreich, also das Haus Juda unter König Rehabeam, auf der Karte violett, bestand aus 2 der 12 Stämme Israels. Von diesem Zeitpunkt an bis heute hat sich das Volk Israel, obwohl nahezu alle Propheten über diese Wiedervereinigung weissagen, nicht wieder vereint. Hindernis auf dem Weg zurück zum Anfang, die Trennung Israels. Durch die Trennung Israels in die beiden Häuser entsteht ein Problem im Wiederherstellungsplan des Allmächtigen, denn Gott möchte ja, dass wir in Einheit leben. Jedoch ist diese Einheit zerbrochen worden und benötigt daher ebenfalls einen Wiederherstellungsplan. Das heißt, Israel muss wiedervereint werden. Man bedenke, mit dem Volk Gottes war man der Rückführung zurück zum Anfang, also dem Ziel, Gott unter den Menschen, einen Schritt näher gekommen. Auch wenn man noch keinen Zustand wie in Offenbarung 21,3 hatte, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen, befand sich zumindest schon einmal das Haus und die Herrlichkeit Gottes mitten unter ihnen. 1. Könige 8,11. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht dastehen, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Andere Völker sollten das sehen und sich ebenfalls der Einheit in Israel mit Gott anschließen, aber nun sind sie geteilt. Oder anders formuliert, es ist eine Parteiung in der Gemeinschaft Israels entstanden, somit können sie keinerlei Zeugnis mehr für andere sein. Eine auf uns übertragbare Lehre, aus der wir lernen dürfen. Der Allmächtige muss jetzt also, ehe er mitten unter seinen Kindern sein kann, nebst der Rückführung der Menschheit zurück zum Anfang, auch noch Israel wieder vereinigen. Diese beiden Punkte sind ab diesem Zeitpunkt der Geschichte untrennbar miteinander verbunden. Wir möchten diese Tatsache wiederholen, da sie sehr wichtig ist, denn damit Gott wieder unter den Menschen sein kann, muss Israel, und zwar bestehend aus allen 12 Stämmen, wiederhergestellt sein. Anders formuliert, Israel trug, trägt und wird immer die tragende Rolle spielen, wenn es darum geht, dass Gott unter den Menschen ist, denn der Allmächtige hat es ihnen versprochen. Dazu eine anschauliche Stelle ganz am Ende der Bibel im Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 2 bis 5. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg, und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein Kristall heller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore, und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Für den besseren Überblick nun eine kurze Zwischenzusammenfassung bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte. Erstens, das Volk Gottes Israel, bestehend aus 12 Stämmen, hat sich unter König Salomo geteilt. Die Bezeichnung Israel hat nun, je nach Kontext, eine andere Bedeutung. Daraus ergeben sich neue Fragen und neue Schlussfolgerungen. Zweitens, das Haus Juda, also die Juden, die 2 Stämme im Süden, sind nicht gleichbedeutend mit dem gesamten Volk Israel. Jeder Jude ist Israelit, aber nicht jeder Israelit ist Jude. Der Begriff Jude taucht erst nach der Trennung Israels auf, siehe zum Beispiel zum ersten Mal in der Bibel bei 2. Könige 16,6. Zum Zeitpunkt der Trennung Israels befindet sich der Tempel Gottes im Königreich Juda. Drittens, das Haus Israel trägt zwar den Namen Israel, besteht aber nur aus 10 von 12 Stämmen. Das heißt, jeder aus dem Haus Israel Abstammende ist Israelit, aber definitiv kein Jude. Dies ist ein wichtiger Zusammenhang. Außerdem sei für das bessere Verständnis beim Eigenstudium erwähnt, dass die Heilige Schrift austauschbare Begriffe für das Haus Israel verwendet. Diese wären für das Haus Israel folgende: Josef oder Haus Josef, Ephraim, nur Israel und so weiter. So ähnlich wie das Haus Juda, manchmal Haus David oder nur Juda genannt werden kann. Viertens. Unmittelbar nach der Teilung Israels beginnt das neu formierte Haus Israel Folgendes zu tun. 1. Könige 12, 31-33. Auch baute er, also Jerobeam, das Höhenhaus und machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Kindern Levi waren. Und Jerobeam machte ein Fest im 8. Monat, am 15. Tag des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand, und er opferte auf dem Altar. Ebenso tat er in Bethel, indem er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte. Und er stellte in Bethel die Priester der Höhen an, die er gemacht hatte. Und er opferte auf dem Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag im 8. Monat, in dem Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte. Und er machte den Kindern Israel ein Fest und opferte auf dem Altar und räucherte. Auch wenn dieser Gottesdienst, das eingesetzte Priestertum und die neuen Feste Jerobeams sich an den Geboten Gottes orientierten, ging es einher mit Götzendienst. Siehe 1. Könige 16,26. Und er wandelte auf allen Wegen Jerobeams, des Sohnes Nebats, und in seinen Sünden, wodurch er Israel veranlasst hatte zu sündigen, so dass sie den Herrn, den Gott Israels, reizten durch ihre nichtigen Götzen. Durch diesen Götzendienst, dem falschen Priestertum und den eigens ersinnten Festen, entstand eine noch größere Kluft zwischen Israel und Juda. Die beiden Reiche, ihre Könige und die Feindschaft untereinander. Wir befinden uns zeitlich nun bei der stattgefundenen Teilung Israels, ca. 930 vor Christus, in die beiden Häuser Israel und Juda. Ab diesem Zeitpunkt gab es, wie bereits erwähnt, 2 Könige, der eine im Norden für das Haus Israel und der andere im Süden für das Haus Juda. Die Könige bei den Juden taten laut Heiliger Schrift mal was böse und mal was recht war in den Augen des Herrn. 2 kurze Beispiele dazu. 1. Könige 22, 42-43. Und Josaphat war 35 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 25 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Asuba, eine Tochter Silhis. Und er wandelte in allen Wegen seines Vaters Asa und wich nicht davon, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. 2. Könige 21, 1-2. 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte 25 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hephzibah, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Die Könige im Norden, also im Haus Israel, taten im Gegensatz zu den Königen im Haus Juda nur, was böse war in den Augen des Herrn. Und das ohne Ausnahme. Es war nicht ein König unter ihnen, den der Allmächtige als gerecht bezeichnete. Das können wir wiederholte Male ab 1. Könige 11, also Zeitpunkt der Trennung, bis Ende 2. Könige lesen. Diese Tatsache ist wichtig und wir werden gleich näher auf sie eingehen. Davor kurz eine Übersicht aus der Elberfelder Bibel, die alle Könige im Haus Juda und alle Könige im Haus Israel auf einen Blick aufzeigt. Auf der linken Seite befinden sich die Könige von Israel und in der Mitte die Könige von Juda. Rechts andere Reiche, die parallel von Bedeutung waren. Wie wir auf der linken Seite sehen können, wurde das Nordreich, also das Königreich des Hauses Israel, durch Assyrien gefangen weggeführt. Siehe dazu den letzten Eintrag auf dem Bild, assyrische Gefangenschaft, ca. 722 bis 721 vor Christus. Angemerkt sei, das Haus Israel wurde ohne das Haus Juda gefangen weggeführt. Kurz auch der biblische Beleg zu dieser Wegführung des Hauses Israel durch Assyrien. 2. Könige 17, 21 bis 23. Denn Israel hatte sich vom Haus Davids losgerissen, und sie hatten Jerobeam, den Sohn Nebats, zum König gemacht. Und Jerobeam lenkte Israel von der Nachfolge des Herrn ab und verleitete sie zu großer Sünde. Und die Kinder Israel wandelten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte. Sie wichen nicht davon, bis der Herr Israel vor seinem Angesicht wegtat, so wie er durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. Und Israel wurde aus seinem Land nach Assyrien weggeführt, bis auf diesen Tag. Das Israel, das hier genannt wird, sind die 10 Stämme des Hauses Israel, denn das Haus Juda war noch im Land, wie wir gleich 7 Kapitel später noch lesen werden. Der Grund, warum nicht gleich ganz Israel, also alle 12 Stämme gefangen weggeführt wurden, ist, dass das Haus Juda, wie kurz zuvor erwähnt, ab und an noch einen König hatte, der, zusammen mit dem Volk, in den Geboten Gottes wandelte. Das heißt, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Siehe hierzu zum Beispiel den letzten gerechten König in Juda, namens Josia. 2. Könige 22, 1-2. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und er wandelte auf allen Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken ab. Die erste Wegführung Judas und ihre Rückkehr aus dem Exil. Nach diesem letzten gerechten König ging es auch mit dem Haus Juda, also den heutigen Juden, bergab, und sie erlitten ein ähnliches, aber nicht das gleiche Schicksal wie das Haus Israel. Denn auch sie wurden ungefähr 130 Jahre später, ca. 600 vor Christus, gefangen weggeführt. 2. Könige 25, Vers 21. Und der König von Babel erschlug sie und tötete sie in Ribla im Land Hamat. Und so wurde Juda aus seinem Land weggeführt. Der Unterschied zum Haus Israel, den 10 Stämmen im Norden, ist aber, dass die Juden ca. 530 vor Christus aus der Gefangenschaft zurückkamen. Esra 2, 1. Und dies sind die Bewohner der Landschaft Juda, die aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte, hinaufzogen und die nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt. Das Haus Juda ist also zurückgekehrt und lebte erneut im verheißenen Land. Esra und Nehemia berichten relativ detailliert über diesen Vorgang und vor allem über den Wiederaufbau des Tempels, nicht durch Israel, sondern durch die Juden, also den 2 Stämmen Israels, Juda und Benjamin, inklusive den sich ihnen angeschlossenen Priestern und Leviten. Esra 1,5. Und die Häupter der Väter von Juda und Benjamin machten sich auf, und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Zeitlich sind wir mit diesem Ereignis nun circa im Jahre 500 vor Christus angelangt. Die Juden formierten sich damals rund um Jerusalem, der von Gott auserwählten Stadt. Die nächsten 500 Jahre passierte nicht allzu viel Nennenswertes. Auch gab es nur noch einen uns bekannten Propheten, der in der Zeit nach der Rückkehr Judas aus dem Exil und nach dem Wiederaufbau des Tempels tätig war, Maleachi. Circa 450 Jahre nach ihm kam der größte aller Propheten, Jesus, der nicht nur Prophet war, sondern auch Sohn Gottes, verheißene Messias, Licht der Welt und vieles, vieles mehr. Die Juden zur Zeit Jesu. Als unser Herr hier auf Erden wandelte, waren vor allem die Juden, also die zwei Stämme des Hauses Juda im verheißenen Land, aber kaum Nachfahren des Hauses Israel. Sie wurden, wie zuvor gelesen, durch die Assyrer gefangen weggeführt. Diese 10 Stämme Israels verteilten sich über die Jahrhunderte hindurch in alle 4 Himmelsrichtungen. Manche blieben in der Nähe, ganz wenige kehrten zurück und die allermeisten waren weit weg. So verlor der größte Teil der 10 Stämme, also das Haus Israel, auch genannt Ephraim, mit voranschreitender Zeit mehr und mehr seine Zugehörigkeit zu Israel. Dadurch, dass sie unter den Nationen lebten, vergaßen sie mit der Zeit, wer sie waren und zu welchem Volk sie eigentlich gehörten. Die Bibel beschreibt diesen Vorgang hinsichtlich der verlorenen 10 Stämme, wie bereits erwähnt, auch Ephraim genannt, wie folgt. Hosea 7,8: Ephraim hat sich mit den anderen Völkern vermischt. Ephraim ist wie ein Kuchen geworden, der nicht umgewendet ist. Eine andere Übersetzung, die den Sinn der hebräischen Redewendung gut wiedergibt, aus der Hoffnung für alle. Ephraim vermischt sich mit fremden Völkern, wie ein Fladenbrot, das nicht gewendet wird, auf einem glühenden Stein verschmort, so geht Israel zugrunde. Das Haus Juda war also aus dem Exil zurückgekehrt, aber das Haus Israel nicht. Es lebte, und da es immer noch nicht zurückgekehrt ist, lebt es weiterhin unter den Nationen als zerstreute, verlorene Schafe, die ihre Herde vergessen haben, aber Gott wird sie zurück in ihre Heimat, also ihren Ruheplatz und Weideplatz bringen. Der Allmächtige beschreibt diese Tatsache bildhaft wie folgt. Jeremia 50,6: Mein Volk war wie verlorene Schafe. Ihre Hirten haben sie auf Abwege geleitet, auf den Bergen sie irre geführt. Sie gingen von Berg zu Hügel, haben ihren Ruheplatz vergessen. Vers 19-20: Und ich will Israel zu seinem Weideplatz zurückbringen, dass es den Karmel und Basan beweide und seine Seele sich sättige auf dem Gebirge Ephraim und in Gilead. In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr, wird Israels Ungerechtigkeit gesucht werden, und sie wird nicht da sein, und die Sünden Judas, und sie werden nicht gefunden werden. Denn ich will denen vergeben, die ich übrig lasse. Kleiner Exkurs: Der große Irrtum bezüglich Juden und Israeliten. Die Missverständnisse bezüglich Israel und Juda haben enorme und folgenschwere biblische Auswirkungen. Denn wenn man heutzutage von den Juden spricht, gehen in 99% der Köpfen solche oder ähnliche Gedanken vor sich. Abraham war der erste Jude, obwohl sein Urenkel Juda ja noch gar nicht lebte. Die Juden haben die 10 Gebote erhalten, obwohl Juda ja damals nur einer von 12 Stämmen war. Oder die Juden heute sind die Nachfahren aller 12 Stämme Israels. Obwohl, wie wir gesehen haben, die Juden aber nur die Nachfahren aus den 2 Stämmen, also dem Haus Juda, sind. All diese und andere Missverständnisse rund um Israel und Juda haben weitreichende Auswirkungen auf das Verständnis der gesamten Heiligen Schrift und natürlich auch auf biblische Prophezeiungen, die sich noch erfüllen müssen. Wenn also durch diese und andere Missverständnisse Lehren aufkommen, die besagen, dass ganz Israel mit den Juden gleichzusetzen ist, und dadurch biblische Prophezeiungen völlig durcheinandergebracht werden, hat das mehr Auswirkungen, als man vielleicht auf den ersten Blick meint. Denn dass die Juden, also die Nachfahren des Hauses Juda, zurückgekommen sind, aber die Nachkommen des Hauses Israel noch nicht, zeigt eindeutig auf, dass die Juden keineswegs die Gesamtheit der biblischen Prophezeiungen erfüllt haben. Dies kann man völlig interpretationsfrei festhalten. Zusammenfassung: Das Ziel der Schöpfung, also dass Gott mitten unter uns lebt, ist durch unsere freie Willensentscheidung gestört worden. Da der Allwissende bereits vor Grundlegung der Welt das Problem unseres freien Willens und des damit verbundenen Sündenfalls kannte, hat er auch direkt im Anfang einen Weg zurück geschaffen. Die erste große Station, nebst Noah, bei dieser Rückführung zum Anfang und der wiederhergestellten Gemeinschaft mit Gott, ist die Auswahl eines einzelnen Mannes, Abraham. In seiner weisen und allwissenden Vorausschau verspricht er Abraham, dann Isaak, dann Jakob bzw. Israel und seine Nachfahren, dem Volk Gottes Israel, eine entscheidende Rolle in diesem Wiederherstellungsplan Gottes zu tragen. Biblisch gesprochen, er schließt einen Bund mit ihm. Durch diesen Bund sollen alle Völker erkennen, dass es nur einen wahren Gott gibt, sprich, Israel soll Licht sein, siehe 5. Mose 4, 6 bis 7, damit auch andere, wie es Gottes Wunsch ist, zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, 1. Timotheus 2, 4. Ein wichtiger Meilenstein im Plan Gottes und seinem Bund mit ihnen ist ihr Dasein im verheißenen Land. Durch Mose und Josua, also wiederum einzelne Personen, wird dieses Etappenziel erreicht, indem sie das Volk aus Ägypten ins verheißene Land führen. Bis König David verläuft alles noch halbwegs im Rahmen, denn wie zu Beginn im Garten Eden gibt es Voraussetzungen, also Gebote, die Gott an seine Kinder stellt, um mit ihnen Gemeinschaft haben zu können. Unter König Salomo geschieht dann etwas Entscheidendes, was den Wiederherstellungsplan Gottes unnötig erschwert, die Teilung Israels in zwei Königreiche, das Haus Juda und das Haus Israel. Ab diesem Zeitpunkt agieren diese beiden Häuser nicht mehr als ein Israel, sondern als eigenständige, voneinander getrennte Königreiche und befinden sich, leider häufig, im Krieg gegeneinander. Dadurch kommt es natürlich zu einem neuen Problem. Zwei Königreiche können nicht unvereint existieren, denn das Versprechen und der Wille Gottes sind nicht zwei Nationen, zwei Könige, ein Gott und viele Götzen, so wie es zu diesem Zeitpunkt war, sondern ein Volk und ein Gott. Hesekiel 37, 19 bis 22 und 26 bis 27. So gib ihnen zur Antwort: So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will den Holzstab Josefs nehmen, der in der Hand Ephraims und der Stämme Israels, seiner Mitverbundenen ist, und will ihn zu dem Holzstab Judas hinzufügen und sie zu einem einzigen Holzstab machen, und sie sollen eins werden in meiner Hand. Und die Holzstäbe, auf die du geschrieben hast, sollst du vor ihren Augen in deiner Hand halten. Und sage zu ihnen: So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich werde die Kinder Israels aus den Heidenvölkern zurückholen, unter die sie gekommen sind, und sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land führen. Und ich werde sie im Land, auf den Bergen Israels, zu einem einzigen Volk machen. Sie sollen alle nur einen einzigen König haben. Sie sollen auch künftig nicht mehr zwei Völker bilden, noch in zwei Reiche zerteilt werden. Ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Ein ewiger Bund soll mit ihnen bestehen, und ich will sie sesshaft machen und mehren. Ich will mein Heiligtum auf ewig in ihre Mitte stellen. Meine Wohnung wird bei ihnen sein, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Aber wie wird nun das Königreich Gottes wieder vereint? Wie werden aus zwei wieder eins gemacht? Wie geht der Plan Gottes nun weiter? Wie kann Gott seine Versprechen einhalten? Wir möchten diese sehr, sehr entscheidende Frage noch einmal wiederholen, um ihre Wichtigkeit aufzuzeigen. Wie kann Gott seine Versprechen einhalten? Da diese und andere Fragen und ihre Beantwortung durchaus den historischen Rahmen sprengen und ohne Interpretation nicht beantwortet werden können, wollen wir sie unkommentiert stehen lassen. Aber da eine Frage in diesem Zusammenhang oft auf der Zunge liegt und die Wichtigkeit der gesamten Betrachtung der Historie Israels in Frage stellt, wollen wir diese nicht übergehen. Ist nach Jesus die Wiederherstellung Israels überhaupt noch wichtig für uns? Hierzu gäbe es natürlich viele, viele Verse für die Beantwortung hinzuzuziehen, aber vielleicht nehmen wir nur diejenigen, die wir bereits zu Beginn gelesen hatten, wobei man diese Wahrheiten jetzt vielleicht in einem anderen Licht betrachten kann. Jakobus 1,1: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Römer 4,1: Was sollen wir nun sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch gefunden habe? Hebräer 2,16: Denn er, Jesus, nimmt sich fürwahr nicht der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Oder Matthäus 15, 24. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Abschließender Gedanke: Das Haus Juda, also die Juden, sind offenkundig zurückgekehrt und geben sich zu erkennen. Wir sehen sie vor unseren Augen im Staat Israel. Viele von ihnen sind also schon gesammelt worden, aber wo ist der Rest Israels, der laut den Worten und Versprechen Gottes zurückgeführt werden soll? Wo ist das Haus Israel? Anders formuliert, wie können die Worte Gottes durch seine Propheten erfüllt werden, wenn für uns sichtbar nur Juda zu erkennen ist? Wie können so Israel und Juda eins werden? Eine Frage, die auch die Jünger beschäftigte, aber sehr oft überlesen wird, weil man das Dilemma des getrennten Reiches Israel nicht vor Augen hat. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Sie nun, also die Jünger, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her?